Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
Christopher.
Michael.
Christopher, herzlich willkommen zu Making Sense mit Chris und Micha, ein Podcast, in dem wir alle gemeinsam jede Woche ein Stückchen schlauer werden.
Ach, schön, es wird immer kürzer. Ah, ich hab mich auch ein bisschen gefreut, dass du heute dran bist, muss ich sagen.
Ja, du hast keinen Bock, keinen Werf, keine Muse.
Nee, auf dich habe ich schon Bock. Ich freue mich sehr. Heute ist Freitag. Die Episode erscheint morgen zum Samstag, ein bisschen später, um dir gleich Druck zu machen, die Folge im Nachgang zu schneiden, weil du ja krank warst.
Ja.
Und es stand schon auf Messers Schneide, ob wir uns überhaupt hören diese Woche. Ist das richtig?
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Was hast du
sehr gesagt? Unglücklich.
Erkältung.
Magen-Darm.
Oh, okay.
Mit Fieber.
Und dann, ja. Okay, dann schön, dass du wieder mehr auf den Beinen bist. Und ich habe gesehen,
großartig,
du hast
ne?
ganz tolle Themen mitgebracht. Aber fangen wir doch wie immer an mit dem Recap. Was haben wir das letzte Mal? Was ist dir hängen geblieben von mir das letzte Mal?
Das kann ich dir sagen. Und zwar, du hattest von einem Ding gesprochen, den Begriff fand ich ganz cool. Und zwar Triumphalismus beziehungsweise Zukunftsfaulheit der westlichen Staaten oder der NATO, meine ich sogar, ne? Also, dass wir aufgehört haben, nach den 90er Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem vermeintlichen Triumph des Westens, Geschichten zu erzählen. Und die Lücke wurde jetzt gefüllt von anderen, die angefangen haben, Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel Russland. Das fand ich ganz interessant, da hast du natürlich noch viel mehr gesagt.
Ja.
Lohnt sich natürlich reinzuhören in die letzte
Wenn ich
Folge.
Da direkt was verknüpfen darf, sozusagen, Geschichten erzählen immer wieder, der Mensch braucht Geschichten, um irgendwie an was zu glauben. Da ist der Link zu Harari, den wir häufiger zitieren, als auch der Mensch braucht eine Vision oder Schmerz, um irgendwie auf was hinzuarbeiten. Ja? Und Geschichten erzählen wäre da eben die Chance, eine tolle zu erzählen, um halt mit Motivation nach vorne zu schreiten. Und das hat halt irgendwie so ein bisschen gefehlt. Genau. Da kam alles
was
zusammen.
Übrigens auch, ja. Was übrigens auch, glaube ich, der Grund ist, warum das iPhone 15 ziemlich das gleiche ist wie das iPhone 14.
Ja.
Weil es keinen Steve Jobs mehr gibt, der Leute vor sich herprügelt und irgendeine Vision im Kopf hat und anfängt, irgendwie eine tolle, großartige Geschichte zu erzählen, sondern ein Manager.
Aber kannst du das beurteilen? Weil ich habe in Erinnerung, dass die letzten Jahre immer gesagt wurde, naja, es ist eigentlich das Gleiche. Oder alle 2-3 Jahre gab es mal irgendwie was Auffälligeres vom Rahmen her, was sich geändert hat oder sowas. Aber ist es dann nicht immer so? Und dann sind die Leute doch irgendwie ganz happy mit der neuen Version?
Dann machen wir einen kurzen Cut für das Recap und biegen da mal mini ab.
Bitte.
Ich glaube, ich habe ja von dem Podcast erzählt, von dem Lex Friedman und dem Autor des Buchs, der die Biografie über Elon Musk geschrieben hat. Mhm. Die haben sich ja über unterhalten, unter anderem über so Leute wie Elon Musk und so Leute wie Steve Jobs und so. Und das meint irgendwelche leicht verrückten, manischen, psychotischen Typen, die an Übermorgen denken und Leute wirklich verheizen, aber es irgendwie dann doch schaffen, die Besten um sich zu scharen, um irgendwas Großartiges zu erreichen, was Leute vorher für unmöglich oder für weltfremd erachtet haben. Und ich glaube, das Ende von Steve Jobs war das Ende von Apple, die angefangen haben, an richtig bahnbrechende neue Produkte zu denken, weil einfach dieser verrückte Typ gefehlt hat, der Leuten gesagt hat, ich will, dass irgendwie meine gesamte Musik auf dieses kleine Ding da passt. Und alle gesagt haben, du bist irre, das geht nicht. Und am Ende kam halt sowas wie ein iPod raus. Und sowas gibt's halt nicht mehr, glaube ich. Also ich kenne den Tim Cook nicht.
Ja,
aber ich glaube, so eine Figur fehlt, die so Geschichten Leuten in den Kopf setzt. Mhm. Und die ausquetscht bis aufs Letzte und die dann am Ende mit irgendwas Genialem um die Ecke kommen.
Interessant, vielleicht kann ich da eine Gegenhypothese darlegen, weil ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Ich hatte vor ein paar Wochen mal was drüber gelesen, dass so eine Innovationskraft auch begrenzt ist in einem Sektor. Also es hat halt gepasst zu den technologischen Entwicklungen und dass du es halt auf gewisse Art von Geräten übertragen kannst. Aber dann geht es auch nicht weiter. Das heißt, auch wenn Jobs da gewesen wäre, ich meine, die haben das Auto verfolgt. Apple hat das Apple Car sozusagen ad acta gelegt erstmal. Versteht man warum, weil es vielleicht zu komplex ist. Und jetzt kamen sie immerhin mit der Brille raus, oder? War das nicht so? Und jetzt zum zweiten Mal.
Das war Meta.
Das war Meta. Meta macht die Brille.
Ach so, nee. Du meinst mit diesem, ja. Mit der VR-Brille.
Ja, genau, mit der VR-Brille, ja. Weil die ja sau teuer ist und woran ich eben immer noch nicht glaube, weil es einfach zu müßig ist, ja. Aber sie sind schon dran geblieben und ich glaube, so einfach wäre es für Jobs auch nicht gewesen. Und wenn du dir Musk anguckst, dann hat er es ja auf eine gewisse Art und Weise auf einem Meta-Level auch nur geschafft, indem er halt unterschiedliche Sektoren angegangen ist, mit unterschiedlichen Firmen, ja. Das ist ja das, warum er einfach die Spitze des fucking Eisberges ist, ja. Aber wäre der jetzt nur im Bereich Automotive gewesen, dann hören die Sprünge auch ganz schnell auf, weil du dann irgendwann alle Kategorien an Fortbewegungsmitteln revolutioniert hast, ne. Das ist so eine Sache,
ja. Stimmt schon. Ja. Gute Gegenthese. Ja. Und aber ich wollte das nicht zu lange ausführen.
Genau, aber ich finde es trotzdem spannend, ja. Tim Cook, der Apple-CEO, was weiß ich, seit 10 Jahren schon oder so, hat ja die Wertschöpfung auch nochmal extrem geschafft. Also er ist einfach unfassbar erfolgreich. Er ist ja auch gestartet mit, oh, wie soll Apple jetzt weiterkommen ohne Jobs, ja. Im Endeffekt hat er alle Erwartungen übertroffen, ja, was Börsenwert und so weiter und so fort angeht, ja. Von daher hat er seinen Job auch nicht schlecht gemacht. Letzte Sache, die wir, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten, weil du diesen Autor erwähnt hast, der jetzt die Biografie gemacht hat über Musk, da hatte ich mal einen Auszug gelesen, letzte Woche. Hast du den gelesen? Hatte ich mal geteilt in so einer befreundeten?
Nee.
Super spannend. Also es ist so ein geiles Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ich die Biografie lese, aber diesen Auszug zu lesen, so 15 Minuten, der sagt eigentlich schon alles, ja. Weil da geht es erst um vor 2 Jahren oder sowas oder letztes Jahr. Und das ist ein Kapitel, wo beschrieben wird, dass Musk eben Twitter übernommen hat und eben die Kosten reduzieren will und dann aus so einem Serverzentrum raus will, wofür sie über 100 Millionen Euro im Jahr zahlen, ne? Und dann die Chefin von IT und alle Spezialisten sagen, ja, 6 bis 12 Monate, also 6 ist eigentlich auch schon unrealistisch, eher 9 Monate, ja. Und Musk dann mit seinem Bruder oder Cousin oder irgendwer, wusste gar nicht, dass da so viel Familie drin hängt, ja, dann sagt, Moment, das sind doch so ganz normale Server, da kann man doch einfach einen Stecker rausziehen, die woanders auf den LKW laden, dann irgendwie von Nordkalifornien nach Zentralkalifornien fahren, ne? Und dann geht das doch, ne? Lass uns das doch mal testen, ja? Und dann kann man das doch eigentlich innerhalb von einer Woche machen, ja? Und dann so alle konventionell denkenden Menschen sind so, oh mein Gott, nein, niemals, und Sicherheitsrisiko, wie soll das klappen, ja? Und dann meint sein Cousin oder was es war, weil die gerade im Privatjet waren, als sie das diskutiert haben, ja, natürlich, ja. Wir können da eigentlich mal kurz vorbeifliegen, ja, und wären wir in 5 Stunden da, ja. Und dann meinte Musk so, na, also stell dir das mal vor, Musk, der sicherlich einen durchoptimierten Terminkalender haben muss, ich weiß nicht, wie das anders gehen soll, ja, sagt dann einfach spontan, ja klar, machen wir. Und das Flugzeug dreht ab, die fliegen nach Sacramento, war das, glaube ich, ja, in Kalifornien, sind dann 5 Stunden später in diesem Serverzentrum, nachts war das dann, ja, kam natürlich erstmal nicht rein, ja, weil sie nicht vorangekündigt waren, dass ein externer Dienstleister war, und dann, ne, aber haben sie dann geschafft, und dann stöpseln sie einfach so ein paar Server aus und merken, okay, System läuft stabil und ist ja ganz einfach, haben dann an derselben Nacht noch angerufen, hier am nächsten Morgen bitte 100 LKWs, ja, und haben dann einfach innerhalb von 3-4 Tagen, ja, ein Drittel der Server, die da stand, umgezogen, und meint danach zu seiner Chefin da, so, und den Rest jetzt bitte in der nächsten Woche, ja. Und es hat halt. Es hat dann einfach geklappt, ja. Zugeben, es hatte noch so eine Komplexität, die sie nicht vorhergesehen haben, was so Sicherheitsrisiken angeht, und deshalb hatten die auch teilweise dann tatsächlich Ausfälle, aber es war jetzt nicht so, dass die was rausgezogen haben und das System ist kollabiert. Das waren dann gewisse Spitzen, ja, die man sogar auch hätte managen können, ja. Aber das ist so ein perfektes Beispiel, wie er einfach purer Pragmatismus, let's fucking do it, immer wieder den Menschen zeigt, es geht auch anders, ja. Auch wenn er die Leute natürlich frustriert, ja. Also wahnsinnig spannend. Ja, aber
das hat der Interviewer tatsächlich erzählt, in dem Interview auch, genau. Ja. Also der Autor von dem Buch. Ja, das ist crazy. Ja.
Also das muss ich mal verlinken, das sagt eigentlich schon alles, ja. Anyhow,
mach das. Ja,
Sprung zurück, Michael.
Genau, und das andere, was du erzählt hast, zurück zum Recap, war das Thema mit dem Homeoffice, Studio zur Produktivität im Homeoffice, und warum dieser Produktivitätsboost, der am Anfang so deutlich war, wo alle gesagt haben, Klammer auf, ich war einer davon, Klammer zu, guck mal, Homeoffice funktioniert so toll, ja. Das war, weil wir quasi Dinge getan haben, also To-Do-Listen sozusagen abgearbeitet haben von Dingen, die man im Büro immer mal machen wollte, nie gemacht hat, aber jetzt zu Hause plötzlich machen konnte, wegen dem veränderten Arbeitsumfeld. Aber dieser Effekt hat nicht lange angehalten. Irgendwann war halt das Zeug abgearbeitet, was man zu Hause besser machen kann als im Büro. Und dann sind die Effekte plötzlich verpufft. Und man hat gemerkt, dass die anderen positiven Dinge, die entstehen, wenn man sich bei der Arbeit trifft, dieses Zwischenmännliche, dieses Ideen generieren, Netzwerken und so weiter, dass das dann halt eben auch einen Wert hat und einen positiven Beitrag zur Produktivität. Also wie ein Bankkonto, wo man dann halt einfach was abbucht, ja, und immer ist das Konto halt leer. Ja?
Also das wäre ich noch zu ergänzen, sind zwei Ebenen. Das ist einmal dieses Funktionale, diese Projekte, die schon am Laufen waren, wo jeder wusste, was er zu tun hatte, wo du da nicht kreativ sein musstest, ja, weil kreativ ist man dann am besten sammeln Personen. Das andere ist das Kulturelle, wie man sich versteht und so, dass das alles abnimmt mit der Zeit und dann halt ins Negative dreht, ja, über ein paar Monate.
Genau.
Okay.
Genau. Und das ist mir bei dir hängen geblieben. Und vice versa?
Ah, wenig, mal wieder wenig.
Ja, wenig, ne? Ja. Da ist nicht so viel Interessantes dabei gewesen bei mir, ne?
Nee, du hast schon sehr viele Inselinteressen, finde ich, ja? Nee, aber mir ist hängen geblieben ein bisschen Krieg. Das Thema habe ich ja selbst angeleiert mit Bergkarabach, nicht Bergisch-Karabach. Hast du mal den Konflikt skizziert und worum es da geht, etc. Aber würde ich jetzt an der Stelle hier nicht ausführen. Und du hast was sehr fasziniert von dem Podcast, den ich auch noch hören muss, von Arthur Brooks über tatsächlich habe ich mir da gar nicht so viel gemerkt, jetzt ad hoc, weil ich ihn selber noch hören wollte, über Glück. Und hast zum Beispiel von der Formel erzählt, dass Glück man definieren kann als das, was man hat, durch das, was man will. Und noch ein paar andere Tipps hast du da gegeben. Also ich glaube, da lohnt es sich, in unserem Podcast reinzuhören oder in den Original-Podcast. Und ich werde da nochmal in den Shownotes so die Key Takeaways verlinken. Ja.
Jo. Dann, bevor wir jetzt anfangen, wer hat denn was für Themen? Ich habe so ein paar Wissensnuggets, ne?
Ja, am Anfang. Das Wissensnuggets, das hat sich jetzt etabliert, dieser Ausdruck, ne?
Macht mir das, sind halt so Kleinigkeiten, die ich irgendwie so mitlese und du stellst mir gerne Schätzfragen. Wenn Menschen abnehmen, verbrennen sie Fett und das verlässt unseren Körper, ne? Weißt du, als Sportler. So. Aber wie?
Zu 80% als Hitze.
Hitze?
Ja, Wärme, ne?
Nee, sondern einmal darfst du noch.
Ja, Moment, was gibt's denn für Möglichkeiten? Hitze? Durch Materie wahrscheinlich?
Ich mach's mal kurz.
Ja, bitte.
Mhm. Wir atmen's aus. CO2. 80% des Fetts, das unseren Körper verlässt, verlässt es über unseren Atem. Mhm. Wusste ich nicht. Fand ich ziemlich cool. Verlinke ich auch einen Tweet mit einer entsprechenden Infografik.
Kannst aber nicht genauer erklären, ne? Muss man selber nochmal nachgucken, ne? Ich kann mir das gerade.
Ja, da gibt es so einen Breakdown, da gibt es auch einen Artikel zu, aber es wird halt einfach verstoffwechselt und bla, und dann am Ende bleibt halt in den ganzen Abspaltungsprozessen CO2 übrig und das wird ausgeatmet. Ja, es geht ins Blut, glaube ich, und wird dann über die Lungen, da geht dann da.
Und dann müsste quasi noch 80% der Energie, die in den Körper reingegangen ist, noch in diesem CO2 gebunden sein, was rausgeht. Also verwenden wir nur 20% der Energie oder wird anderweitig verbraucht.
Das will ich jetzt nicht, da will ich nicht nichts kommentieren, nichts zu sagen, weil so tief habe ich das nicht reingelesen. Ich habe mir nur diese Infografik gelesen und fand diese Idee interessant.
Wir wollen ja auch nicht so tief hier in den Podcast gehen, ne? Aber mich interessiert das jetzt tatsächlich, und pass auf, wir machen mal was ganz Besonderes. Ich übernehme das Thema von dir, Flag ist für mich, und werde nächste Woche ein bisschen mehr Aufklärung darüber bieten, weil das finde ich echt spannend, ja? Dankeschön.
Bitte. Genau, so, das ist das. Dann das zweite, Galapagos-Schildkröten. Wusstest du, das fand ich ganz witzig, dass Galapago ist der spanische Begriff für Schildkröte. Was bedeutet, dass die Galapagos-Schildkröte Schildkröte heißt. Was auch tatsächlich so ist, weil die Insel wurde nach den Schildkröten benannt, die man dort gefunden hat. Und danach hat man die Schildkröten nach der Insel benannt. Und so sind die Galapagos-Schildkröten die Schildkröten. Das ist Wissensnugget Nummer 2.
Ja, kann ich da eine Parallele reinbringen? Ich glaube, ich habe es, glaube ich, im Podcast noch nicht erzählt, aber das Gleiche habe ich entdeckt in Deutschland bei DM. Wenn du DM sagt immer, das ist der DM-Drogeriemarkt. Und dann habe ich mal nachgefragt, was heißt denn eigentlich DM? Ja, Drogeriemarkt. Das heißt Drogeriemarkt, wenn man es genau nimmt, ja. Also es macht einfach gar keinen Sinn, aber gut. Ja.
Ja, so, das ist das. Und das dritte, hast du einen Soda-Stream zu Hause?
Yes.
Ja, also, man muss ja die Flaschen manchmal reinigen und dann ist mir aufgefallen, ich mache da Wasser rein und Schaum und so und dann drehe ich die auf den Kopf und dann dauert das immer ewig, bis das Wasser da rauskommt, ja? So machst oder wenn du das. Eine Flasche entleeren willst mit einem abgestandenen Wasser oder so und du drehst sie einfach auf den Kopf und merkst, oh, das dauert ewig. Wusstest du, dass es einen optimalen Weg gibt, das Wasser so schnell wie möglich aus der Flasche zu bekommen?
Ja, wahrscheinlich muss es konstant eine Luftöffnung haben.
Ja, im weitesten Sinne. Da gibt es ein Video von Twitter, verlinke ich gerne. Du musst einen Strudel verursachen.
Naja.
Indem du die Flasche auf den Kopf stehst und im Kreis drehst, in einer bestimmten Art und Weise. Und irgendwann wird es zu einem Strudel, der das Wasser mehr oder weniger fast optisch aus der Flasche raussaugt. Wie so ein kleiner Mini-Tornado.
Ja, und
dadurch kriegst du.
Und konstant kann Luft halt nachziehen, Unterdruck ausgleichen, ja?
Genau.
Genau, aber witzig, das mache ich. Du dann so einen Strudel, das mache ich. Jetzt fühle ich mich natürlich besonders clever. Das mache ich tatsächlich. Aber auch, weil ich immer dachte, wenn ich da mehr Bewegung selber reinbringe, dann gehen auch mehr Dreckpartikel raus, als wenn ich es einfach nur so rausplüppern lasse, ne? Und ich habe wahrscheinlich unterbewusst gemerkt, dass es auch schneller rausgeht, ja? Aber das habe ich intuitiv sozusagen schon getan.
Big Brain.
Was ich dabei gar nicht so interessant finde, ist das Sensor-Stream, ja, den habe ich. Aber ihr habt doch so eine fancy Rich Kids-Version, oder?
Ja.
Ja? Erzähl mal was darüber, warum ist die besser?
Arke.
Arke.
Sieht besser aus, hat einen Hebel statt einen Knopf und ist solider, hat allerdings Plastikflaschen, das ist der einzige Nachteil. Aber Arke heißt der.
Passt auch mehr rein. Also die alten Soda-Stream-Flaschen waren ja 500 Milliliter. Ihr habt, glaube ich, 600, 700.
Genau.
Und aber genau. Soda-Stream hat vor ein, zwei Jahren nachgezogen. Die haben jetzt mittlerweile auch, glaube ich, sogar 1 Liter Flaschen. Ich weiß es nicht.
Genau, aber es sieht einfach besser aus. Ja,
und
stylischeres
Ding. Und worum geht es im Leben, Michi? Ums gut aussehen, ja? No need to be perfect if you look good. Ja.
Ist leider richtig. Gibt es auch irgendwie, ist leider richtig. Es gibt ja diverse Studien, was Karriere auch angeht. Und es ist leider so, gut aussehende Menschen haben es leichter im Job, was Karriereaufstieg angeht. Aber anyway, das waren meine Wissensnuggets. Was hast du,
ja, also,
du dabei, Christoph? Du hast in der Vorbereitung gesagt, ich habe so coole, so spannende Themen dabei. Jetzt bin ich natürlich neugierig.
Natürlich, ja. 1,5 Wochen waren es ja jetzt auch. Es waren quasi 2 Tage zu viel. Da sammeln sich ganz schnell neue Themen an. Ich hatte jetzt sogar so viele Themen, dass ich sie, was ich wirklich nicht oft mache, einkategorisiert habe. Also ich habe jetzt hier die Kategorien Klima, Philosophie, Wissensnuggets, bei mir heißt es Random Knowledge, Politik und Selbstoptimierung, Praxistipps, und Good News. Amazing, right? 7
Meine
Kategorien.
Güte.
Deshalb würde ich aber auch mal einfach mit den Wissensnuggets anknüpfen, weil das ja jetzt passt. Aus einer leicht anderen Kategorie, nämlich Sprengstoff. Ich habe herausgefunden, dass es, davon wusste ich gar nicht, im Zweiten Weltkrieg es eine deutsche Operation gab, wo schon 1942 beinahe auf amerikanischem Territorium gekämpft wurde. Und zwar hat es Deutschland wirklich geschafft, mit der Unternehmung Pastorius. Wie heißt unser Verteidigungsminister? Irgendwie.
Pistorius.
Interessant, fällt mir gerade auf. mit einem U-Boot 8 deutsche Soldaten auf das Festland an Nordamerika zu bringen. Die sind dann irgendwie so 100 Meter vor die Küste gefahren und haben in so einem Schlauchboot darüber und so weiter und so fort. Haben sich dann in 2 Vierergruppen aufgeteilt, sind nach Chicago, New York, was weiß ich, mit Sprengstoff, ja. Und einer von denen hatte sich die Tage, als sie unter Wasser waren, gedacht, weiß nicht, ob das die beste Idee ist, ja. Und wie es so ist. Und die sind dann ganz
Ich weiß
nicht. Weiß nicht, ja. Hat dann nasse Füße, kalte Füße, wie auch immer, bekommen. Und genau, und dann waren sie halt in New York und dann ist er da in das Büro vom FBI gegangen und gesagt, also wollt ihr mal was hören? Und dann wurden alle verhaftet, ja. Aber beinahe hätte es quasi 2 Sprengstoffanschläge in den USA gegeben, 1942, was natürlich für das amerikanische Bewusstsein auch krass viel gemacht hätte. Natürlich kein ausschlaggebender Vorfall dann bezüglich des Ende des Krieges, aber fand ich ganz interessant. Ja. Und das andere.
Stell dir mal vor.
Ja,
dann hätten die Taliban irgendwann gesagt, ja, wir haben die Deutschen nachgeahmt 2011.
Sowas, ne? Eins übrigens, ja. Genau.
2001.
Und manchmal ist es halt auch so random. Du hast ja auch erzählt, wie dann der Erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Mal vor ein paar Podcasts. War auch eine interessante Geschichte. Und ja, manchmal sind es so Kleinigkeiten. Kuba-Krise und was weiß ich, hatten wir ja schon alles. Und was anderes, was ich jetzt letzte Woche schon angekündigt habe, war jetzt recently, im letzten September, das hat interessant, dass man das dann auch erstmal nicht erfährt und dann später irgendwie doch, dass es einen Vorfall zwischen einem russischen Jet und also mitten im Ukraine-Krieg, ne, und einem britischen Jet gab und dass es aufgrund einer Fehlkommunikation, der war undeutlich formuliert und technische Schwierigkeiten, hatte der russische Jet verstanden, er soll tatsächlich den britischen NATO-Jet abschießen und hat auch abgefeuert. Aber die eine Rakete hat verfehlt und die zweite Rakete hatte einen Defekt, ja. Das heißt, einfach nur aus technischer Unzulänglichkeit wurde da quasi ein Abschuss eines britischen Jets durch einen russischen im September vermieden, ja. Was die beiden, was natürlich die NATO dann mit Russland mitten im Ukraine-Krieg auch nachbesprochen hat, etc. Aber da sieht man mal, wie leicht das passieren kann. Ne? Also wer weiß, was das zur Folge gehabt hätte. Ne? Schon scary.
Meine Güte.
Ja.
Okay.
Und dann wieder leichter Themensprung. Kindererziehung.
passt ja total da rein jetzt. Bitte.
Praxistipp von meiner tollen Frau gelernt, die ja Kinderpsychologin ist, um es mit einfachen Worten auszudrücken, was sie immer hasst. Und zwar, wenn du Kindern Regeln beibringen willst oder Routinen, ne? Weil es macht es irgendwie einfach im Alltag. Du wirst es ja jetzt mit deiner wie alt ist sie? Zweijährigen Tochter? Genau, zweijährigen Tochter.
Meine?
Ja. Genau, die ist zwei.
Ja.
Die ist zwei geworden, Markus. Auch feststellen, dass die immer mehr diskutieren und so weiter und so fort. Und das,
richtig.
Und den Fehler, den man häufig macht, ist dann, dass man das zu viel Kontext gibt, wie für so einen Erwachsenen. Und bei Kindern helfen zwei Dinge, dass man sich einfach blind auf Regeln beruft, wo ich mir immer so ein bisschen dumm vorkam. Also zum Beispiel Thema Zähneputzen. Wir haben jetzt irgendwie etabliert, seit ein paar Wochen immer aufstehen, Windel aus, Zähneputzen und dann wird erst gegessen und pipapo tralala und vorher nichts anderes machen, weil es sonst immer so eine ewige Diskussion war. Und je nach Stimmungslage haben wir das geschafft oder nicht mit dem Zähneputzen morgens. Und jetzt sage ich einfach nur, das machen wir immer so, das ist die Regel, ja, und das ist okay für sie, ja. Und muss das jetzt nicht begründen, ja. Das fand ich ganz gut, einfach stumpf auf Regeln die ersten Jahre beziehen, weil Regeln haben irgendwie, helfen den Kindern. Und das Zweite ist, dass man seine Körperteile mit einbezieht. Das heißt also, wenn du deine Hände voll hast, im Treppenhaus hochgehen musst, die Situation haben wir häufiger, und das Kind will getragen werden, dass du dann nicht sagst, ich kann dich jetzt nicht tragen, sondern dass du sagst, meine Hände können dich jetzt nicht tragen. Das ist dann so ein bisschen weniger Rejection, sondern hey, nach dem Motto, ich würde dich ja gerne tragen, ist ja auch so, aber siehst ja, meine Hände sind voll und meine Hände können dich gerade nicht tragen. Ja? Das ist dann für das Kind angenehmer. Dachte ich mir auch.
Aber da würde ich jetzt auch nochmal sagen, da bin ich jetzt auch gar nicht so doof, mache intuitiv was richtig, das mache ich mit unserer Tochter auch immer beim Zähneputzen. Mhm. Also was ich von einem anderen Freund ja gelernt habe, ist, dass du nicht einfach sagst, wir machen das jetzt, sondern dass du vorankündigst, wir machen jetzt das und danach machen wir das. Wie zum Beispiel, wir gucken jetzt noch eine Folge Maus und danach machen wir uns Bett fertig, Zähne putzen. Also ja, okay. Also das heißt, sie weiß, dass dann nach der Maus was anderes, also dass dann danach Schluss ist und danach was dann das der Angel. Und das Zweite ist, wenn sie dann, ne, ich habe so jetzt mal ausgemacht und was machen wir jetzt? Wie immer, ne? Hände waschen,
wie immer.
Mund waschen,
genau.
Zähne putzen. Mhm. Wie immer. So, ne? Das machen wir jeden Abend. Erhöht die Kooperation leider nicht, aber es führt dazu, dass sie zumindest ins Bad läuft und die Prozedur anfängt, aber während tut sie sich trotzdem. Aber ist gut zu wissen, mit den Regeln und auch mit dem Körper einbeziehen, super hilfreich. Mhm.
Genau, so viel aus der Kategorie Nice to Know und Praxistipps. Jetzt, genau, hätte ich noch.
Dann packe ich jetzt noch was dran, was das Thema Kinder angeht, weil das passt jetzt. Das ist ein Thema von mir, was ich mitgebracht habe.
Cool.
Und zwar klingt jetzt vielleicht für den oder die ein oder andere gar nicht so bahnbrechend, ist es aber anscheinend. Und zwar, man hat eine Studie gemacht und herausgefunden, oder eine Studie lässt vermuten, dass Schwangerschaft dauerhafte Neuverdrahtung im Gehirn bei Frauen hervorruft. So, und da denkt man sich, ja, ist ja klar, man verändert sich ja, aber man wusste es nicht. Also man wusste natürlich, es gibt eine Umstellung. Also ganz offensichtlich fängst du plötzlich an, Milch zu produzieren und so. Also die biologische Umstellung äußerlich sichtbar. Klar, das war auch jedem klar. Aber dass das Gehirn sich ebenfalls vorbereitet und das zu teilweise dauerhaften Veränderungen führt, das hat man jetzt erst wohl indikativ bei Mäusen herausgefunden.
Und beweisen können sozusagen,
und zwar,
ja, in der Theorie.
Genau. Also man hat die im Prinzip, also es gibt ein Areal im Gehirn, wo Neuronen sind, die man mit dem Erziehungsverhalten in Verbindung bringt. Und da hat man den Mäusen so ein Device aufgesetzt und das gemonitort und geguckt, wie die sich verändern oder was da passiert in der Region und was passiert, wenn du das hemmst. Und was man offensichtlich beobachten kann, ist, dass jungfräuliche Mäuse, die konzentrieren sich auf Paarung und zeigen kein Interesse daran, wenn so Babymäuse rumlaufen, während Müttermäuse ganz offensichtlich viel Zeit damit verbringen, also Paarung gar nicht mehr, sondern wirklich auf sich um diese Kinder zu kümmern. Und bisher hat man angenommen, dass dieses Kümmerverhalten, dieses Mutterverhalten bei oder direkt nach der Geburt irgendwie einsetzt. Ja? Mhm. Das war die gängige Annahme. So, ne? Und jetzt weiß man, dass eben das vorher schon passiert im Gehirn, eine Veränderung, und die möglicherweise dauerhaft bleibt bei Frauen. Und man hat, wie gesagt, dieses Areal untersucht mit diesem Device und hat herausgefunden, dass auch Hormone daran beteiligt sind, also Östrogen und Progesteron. Mhm. Das Östrogen verringert die Grundaktivität dieser Erziehungsverhaltensneuronen, nenne ich sie jetzt mal, ja. Macht sie aber anfälliger für eingehende Signale, also erregbarer, ja. Und das Progesteron währenddessen verdrahtet die Eingänge neu dieser Neuronen und verursacht eine Bildung von mehr Synapsen, sodass diese Neuronen dichter mit anderen Teilen des Gehirns verbunden sind. Und diese Neuverbindung scheint wirklich dauerhaft zu sein. Mhm. Also dieses Babyhirn nennt man das auch. Also die Forscher nennen das so ein Babyhirn, ja. Und wenn man hat wiederum eine Gegenthese gemacht, man hat dann Mäuse manipuliert und hat quasi diese Hormone gehemmt und dann hat man festgestellt, also in diesen Arealen hat man festgestellt, die zeigen dieses Erziehungsverhalten nicht mehr. Also da scheint wirklich tatsächlich irgendwas dauerhaft im Gehirn zu passieren. Und making sense, warum, was bringt das nach vorne raus? Dieses Verständnis über stattfindende, teilweise auch dauerhafte Veränderungen im weiblichen Gehirn durch die Geburt eines Kindes könnte zu neuen Erkenntnissen über elterliche Bindung, aber auch Erkrankungen wie postparterale Depression oder Psychosen liefern. Mhm. Weil man das jetzt eben erst neu weiß. Und das fand ich ganz nice to know, weil ja, zeigt, wie wenig wir noch wissen oder wie viel wir immer noch dazukommt. Und klar, es ist ein, also Kontext gehört dazu und Sozialverhalten und Eltern und Freunde. Und also Erziehung ist ein super komplexes Thema. Aber da passiert auch tatsächlich was im Gehirn.
Spannend, ganz okay, interessant. Ja, also ja, bei dem Thema Körper und so, könnte ich noch was ergänzen, was ich gehört habe, was mich ein bisschen bewegt hat, ein Podcast über, ja, Elternstress, also ich will jetzt über Stress kurz reden, hat ja im weitesten Sinne vielleicht einen Zusammenhang, bevor ich danach, glaube ich, auch nochmal generell auf Studien und Wissenschaft komme, wo wir ja zuletzt ab und zu mal drüber gesprochen haben. Ich habe was über das Stressdreieck gelernt, kennst du das Stressdreieck? Ist natürlich auch nur irgendein Modell, bla, aber fand ich irgendwie auf den Punkt ganz gut gebracht, dass wenn man Stress hat, dass man eigentlich Stress, was ja irgendwie, keine Ahnung, habe ich jetzt keine Studie mitgebracht, aber gefühlt sagen ja ganz viele Menschen, sie sind gestresst und zu viel Stress und bla bla bla. Und manchmal sagt man ja so als Szenewort irgendwie, man braucht ja nur den gesunden Stress, aber so einfach ist es nicht, ja. Und dieses Modell kann helfen, so ein bisschen den Stress systematischer zu reflektieren, nicht nur on-off, gut, schlecht, ja, sondern dass man genauer hinschaut, wodurch entsteht er denn genau, um das Wissen systematischer zu analysieren und auch sich klarer zu machen, was hat man denn für Stellhebel. Und das Stressdreieck besteht aus Situationen, Ressourcen und Erwartungen. Wird dir jetzt natürlich ganz leicht fallen, warum diese Wörter so heißen, ne? Das heißt, du kannst Stress haben aufgrund einer dieser drei Variablen oder auch manchmal ist es nur eine, ja? Und wenn du natürlich eine hast, dann kannst du überlegen, welche ist es, kann ich die verändern? Also habe ich jetzt bei einer Aufgabe oder generell ein Stressempfinden, weil es an der Situation liegt und hätte ich das vielleicht nicht, wenn ich das dann später machen würde, ne? Oder fehlen mir die Ressourcen, habe ich nicht die Ahnung, brauche ich Hilfe oder brauche ich mehr Zeit oder Geld, wie auch immer, ne? Oder ist es meine Erwartungshaltung, ne? Dass ich jetzt Stress habe, weil ich halt, und das da sehe ich vor allem ich mich drin, ja, weil ich jetzt denke, oh, das habe ich mir so vorgestellt, das hätte ich jetzt gerne so, auch in der Zeit, ja, und dann macht man es sich selber natürlich schwer, hat sozusagen auch ein bisschen vielleicht diese Erwartungshaltung, das Aspekt hat vielleicht auch wieder die Verknüpfung zum Glücklichkeitsempfinden, wo wir auch gesagt haben, Erwartung ist da eigentlich eine sehr, oder Wünsche sind da, oder Wants im Englischen, ne, sind da ein ganz entscheidender Stellhebel. Und das unterschätzt man, glaube ich, immer, dass man manchmal sich hinterfragen muss, woran liegt es denn, ist die Situation? Oder habe ich jetzt einfach, sind es meine eigenen Ansprüche mal wieder, ja? Und manchmal sind zumindest ein, zwei Dinge sehr schnell geändert und man kommt vielleicht zur Erkenntnis, stimmt, na, ich muss es einfach, also ich einfach meine Erwartungen anpassen. Manchmal finde ich es tatsächlich einfach, manchmal aber auch schwer. Aber gerade so die Situation, wäre es nicht viel sinnvoller, wenn ich das ändere oder den noch dazu hole oder das einfach später mache oder mir nochmal Zeit dafür vornehme, nimmt halt eigentlich dann den Stress häufig raus. Ja. Und ja, also mein Making Sense, damit mal zu spielen, wenn du das nächste Mal Stress empfindest.
Genau. Mit dem Stressdreieck.
Mit dem Stressdreieck, ja. Ja. Und in diesem Modell daran angeknüpft ist noch, sind noch zwei andere Wörter, die man, wenn das mit einem resoniert, mitbedenken kann, und zwar Preis und Gewinn. Also du schaffst eigentlich Stress, weil du Stress hast du ja, wenn du viel zu tun hast, ja, und musst immer überlegen, du kannst eigentlich fast alles erreichen, ne, der Gewinn, aber es hat immer einen Preis, ja, also Klassiker, ne, willst Karriere machen, arbeitest viel, siehst dein Kind nicht oder und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja. Und musst immer erwägen, was kann ich denn jetzt hierbei gewinnen und was ist eigentlich der Preis, den ich zahle? Und ist es mir das wert? Ne? Genau. Fand ich ganz interessant.
Interesting.
Jo, was hast du noch für Thema? Gib mir jetzt mal, ich dachte eigentlich anfänglich, du gibst mir jetzt so eine tolle Overview-Slide-Agenda mit den Punkten, die du an Themen hast. Was ist bei dir noch?
Ich habe noch zwei Sachen tatsächlich, aber du hast ja so viele coole Sachen. Und zwar einmal hat mich ein Hörer, ein Bekannter von mir, auf eine Sache aufmerksam gemacht, die ich wohl mal in einem Podcast gesagt hätte. Und zwar, da ging es um das Thema, ja, willst du ja einfach ein E-Auto zulegen, ne? Und dann CO2-Bilanz. Und dann gibt es ja so Talkshows, wo immer irgendwelche Leute hocken, die dann immer gegenrechnen, ja, nee, aber so sauber sind die gar nicht. Und da hat er mir einen Podcast geschickt, wo die Science Cops von ARD, ist ganz cool. Ich habe mir den Podcast nicht zur Gänze angehört, aber hat gemeint, hier ab Minute 20 geht es um CO2-Aufrechnung Verbrenner versus E-Auto. Wie viel CO2 ist es nun? Da habe ich tatsächlich, das habe ich mir mal so 15 Minuten lang angehört und mal so ein paar Keyfacts rausgeschrieben, weil ich dachte, ich will jetzt nicht schon wieder einen anderen Podcast zusammenfassen, kann man sich dann selber noch reinhören, weil da geht es noch um tausend andere Themen, wie also so klassische Standardvorwürfe, ja, die man so gegen E-Autos hat. Mhm. Und das dritte ist ein Thema, das habe ich vorhin erst gelesen, also ganz frisch, top of mind, und zwar Thema Intuition und Chatbots, also ChatGPT, dass die tatsächlich jetzt wohl intuitiver werden als Menschen. Bessere Intuition haben als Menschen.
Was heißt denn Intuition? Also.
Dann fange ich direkt mal damit an. Wie wäre es denn damit? Habe ich jetzt nicht im Detail, also den will ich nur oberflächlich streifen, weil auch da, den verlinke ich, den kann man sich vielleicht besser durchlesen. Ich stelle dir zwei Fragen und du antwortest intuitiv. Einverstanden?
Ja, okay, ich frage mich, wie man das sonst macht, aber ja, okay.
Man kann auch länger drüber nachdenken zum Beispiel.
Ach so, genau, es geht um die Zeit, ja, nicht ob du es aktiv oder rational oder
genau. Hast du das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman gelesen?
Tatsächlich, glaube ich, habe ich die Hälfte irgendwann mal gelesen, aber es war auch interessant, aber es war sehr anstrengend.
Ich fand es auch anstrengend. Ich habe es angelesen. Es ist eines der coolen Bücher, die in meinem Schrank stehen, wo Leute glauben, oh, der hat das gelesen, habe ich nicht gelesen. Obwohl ich den Typ liebe über alles. Da gibt es System 1 und System 2. Ja?
So. Stimmt.
Und System 1 ist schnelles Denken, kriegst irgendeine Frage gestellt, haust was raus. System 2 ist drüber nachdenken, aufschreiben, lange drüber
okay, und so weiter. Okay, verstehe.
Es geht um System 1. Ich stelle dir zwei Fragen und du antwortest einfach mal so intuitiv, was für eine
Antwort. Also schnell, Frage ich antworte 1. Schnell, willst du damit sagen, ja? Ich soll, ist ein Befehl.
Genau, also. Frage 1, wie viele Tiere jeder Art hat Moses mit auf die Arche genommen?
2.
Ja, okay. Und zweitens, ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Ich wiederhole nochmal. Genau, so. Und die meisten Leute sagen, Antwort 1 ist 2 und Antwort 2 ist 10 Cent. Beides nicht so richtig, weil bei der ersten Frage, wie viele Tiere hat Moses mit auf die Arche genommen? Kein einziges, weil es war Noah und nicht Moses.
Okay.
Und das da habe ich auch falsch. Und beim zweiten, Klassiker Antwort, aber wenn der Ball 10 Cent kosten würde und der Schläger kostet 1 Euro mehr, kostet der Schläger 1,10 Euro und dann bist du bei 1,20, also die Antwort wäre 5 Cent. So, und das Ding ist jetzt, das ist eine intuitive Antwort, die meisten Menschen falsch machen. Das ist eben so ein klassischer Denksystemfehler, den bei uns im Gehirn ist, weil klingt erstmal intuitiv richtig, muss dann also ärgern.
Also schnelle Entscheidung, ne? Wenn man das jetzt, wenn man mehr Zeit hätte, würde man zum anderen Ergebnis kommen.
Das ist, genau, aber richtig oder anders, wenn du dir mehr Zeit nehmen würdest. Aber es ist halt, manche nehmen sie sich einfach nicht, weil sie glauben, intuitiv die Antwort zu kennen. Weil das klingt doch, also das ist ein ganz normaler Denkprozess.
Ja, und vor allem ist das System 1, hat ja auch seine Berechtigung, damit kommst du in der Regel wahrscheinlich auch gut durchs Leben, hat sich bewährt.
Deswegen geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie dich zu exposen oder ich habe es ja auch falsch gemacht. So, das Ding ist eher, die Large Language Models, also die Chat-GPTs dieser Welt, haben das Problem auch. Und zwar die ersten Versionen davon haben genauso intuitiv auf so eine Frage geantwortet und falsch gelegen. Also entweder haben sie gezögert, keine Antwort gegeben oder sie haben intuitiv falsch geantwortet. Und Forscher, also ich will das jetzt nicht im Detail sagen, es gibt Forscher, die haben solche Fragen, also diese erste Frage mit Moses und die zweite Frage mit dem Baseballschläger und noch andere dieser Art, verschiedenen Versionen von ChatGPT gefüttert in verschiedenen Iterationen, um zu gucken, was die für Aussagen ausspucken und haben festgestellt, wie gesagt, die ersten Versionen bis ChatGPT 3, also die erste, die öffentlich gemacht wurde, die waren zu, keine Ahnung, wie viel Prozent, ich glaube, mehr als die Hälfte einfach faktisch falsch. Ab ChatGPT 3.5, und das ist die aktuelle Version, die jetzt live ist, fängt ChatGPT an, wenn du diese Frage stellst mit der gleichen und dem Baseballschläger, einen Gedankenstrang dir rauszugeben. Also der spuckt nicht nur eine Antwort aus und sagt 5 Cent, sondern er sagt dir, um diese Frage zu beantworten, können wir eine einfache Gleichung erstellen. Bezeichnen wir den Preis des Balls also so. Also das fängt an, sich da so lang zu hangeln sozusagen.
Transparenter auch zu werden.
Und das ist das.
Oder,
ja, da sagen der Forscher, dass also das Sprachmodell entwickelt eine Gedankenkette und haut nicht irgendwie so eine Frage raus. Und diese Gedankenkette benutzt das Sprachmodell als Kontextfenster und checkt, also das ist ja immer eine stochastische Vorhersage des nächsten Wortes nach wie vor, ne? Was Sprachmodelle machen.
Ja.
So, und durch das Erstellen einer Gedankenkette kann es präziser werden und immer wieder abgleichen mit der Frage, die gestellt wurde, bin ich auf dem richtigen Weg? Und so kommt es dann zu einer elaborierten, du kannst ihn quasi beim Denken zugucken, wenn du es so willst, und am Ende kommt die richtige Antwort raus, ja?
Also in meiner Vorstellung ist halt, weil es so Zwischenschritte macht, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wir haben ja schon erläutert, warum das stochastischer Papagei ist und quasi einfach nur berechnet, was ist das sinnvollste Wort mit größter Wahrscheinlichkeit, ja? Und da verstehe ich auch, dass da Fehler passieren, und wenn es sozusagen so Zwischenschritte gibt, dann wird das quasi systematisch vermieden. Das ist jetzt so ein also wie ich dich verstehe, ich dachte zwischenzeitlich, ob es so Überprüfungsfragen sich selbst stellt oder sowas, ne? Oder weißt du?
Es ist im Prinzip das, was ChatGPT 3.5, und das ist für die Hörer, die sich damit nicht auskennen, das ist die Version, die man als normaler User ohne Geld zu bezahlen nutzen kann. Das benutzt, um es mal zu übersetzen, wie eine Art von Notizblock. Also wenn ich dir jetzt mehr Zeit gegeben hätte, hättest du wahrscheinlich einen Notizblock genommen, du hättest die Frage nochmal genau durchgelesen, du hättest es mal aufgeschrieben, ja. Und genauso macht ChatGPT 3.5 das auch. Mhm. Und durch diesen Prozess kann es zu einer akkuraten Antwort kommen, ne? Weil das so. Und dann auch merken, dass irgendeine Antwort richtig sein muss, auf die es dann selber kommt. ChatGPT-4 wiederum haut einfach intuitiv richtige Antworten raus. Und das ist etwas, was auch jetzt erst so langsam ans Licht kommt, was das ist eines dieser Dinge, da hatten wir mal ganz am Anfang drüber gesprochen. Emergenz in komplexen Systemen. Also du programmierst irgendwas, ein komplexes System, und irgendwann kann das irgendwas, was du gar nicht intendiert hattest. Wie zum Beispiel ChatGPT konnte ja plötzlich Persisch, ja?
Mhm. Also obwohl so indirekt wurde. Abgeleitet aus anderen Logiken.
Oder kann dir plötzlich eine Bombe bauen. Mhm. Ja? Mhm. Sag dir, wie es geht. Und genau das gleiche ist mit diesen intuitiv richtigen Antworten. Mhm. So, und dann haben die das quasi, dann haben die diese Tests mit ChatGPT-4 gemacht, diese gleichen, die ich dir gerade gestellt habe, und ChatGPT-4 ist quasi immer richtig, mit 96% akkuraten Antworten.
Spannend.
Die nicht minutiös hergeleitet sind, sondern einfach bam, hier ist es richtig.
Ich finde das so interessant, weil wir hatten ja vor ein, zwei Monaten angekündigt oder darauf verwiesen, dass erste Artikel herausgekommen sind, dass es irgendwie dümmer wird und nicht mehr so gute Ergebnisse macht. Fehlt mir vielleicht jetzt der Gesamtzusammenhang, ob das alles auf dem Modell 3.5 basierend war und ob es damit zu tun hat, die Eingaben von Menschen, die es verdummen lassen, oder das, keine Ahnung, also es war ja so ein bisschen die Hypothese oder erste Hinweise, dass es dümmer wird. Ist es jetzt mit der neuen Version wieder auf einem neuen Level, oder, also es ist für mich immer noch unklar, was der Trend denn ist. Also wenn mal ein Modellversion draußen ist, wird das dann systematisch dümmer oder nicht, ja, das ist noch offen, da müssen wir mal dranbleiben.
Also meine These wäre, habe ich jetzt keinen Proof, aber meine These ist, die Modelle werden graduell besser. Die haben vielleicht mal einen Bump, wo irgendwas kurzzeitig schlechter wird, aber ich glaube, der Trend ist definitiv eher. Genau, und der Artikel schließt damit, nur wichtig, also ich habe jetzt von Intuition gesprochen, ja. Das ist ein menschlicher Begriff für was in der Maschine passiert. Aber nur um das zu verdeutlichen, also einfach, dass mit menschlichen Worten erklärt, es scheint wohl so, dass von ChatGPT 3.5 zu 4 viel ins langsame Denken übergegangen ist, damit es jetzt wiederum intuitiv schneller richtige Antworten geben kann. Also es ist quasi ins Langzeitgedächtnis, in Anführungszeichen, übergegangen und kann jetzt intuitiv schnellere, bessere Antworten geben.
Okay.
Also ich vermute, das ist der nächste Schritt, um uns Menschen einfach
auszulöschen,
zu übertrumpfen,
Great. Genau. Okay, und was ist das? Also das war eines der Themen, danke fürs Teilen. In der Tat spannend. Wir haben ja immer das AI-Thema als Beispiel genommen, was der Podcast hier auch macht, so zu diskutieren, die Dinge, die die Menschen auch mit am meisten bewegen. Und das ist ja bei so krassen Themen einfach auch ein Prozess, ja, wo ständig neue Erkenntnisse kommen und wo man mit anderen Menschen drüber reden muss. Und vielleicht können da, also es hilft uns beiden, hier miteinander drüber zu reden und hilft hoffentlich auch den Zuhörerinnen, das Ganze ein bisschen besser zu begreifen. Ja, das war eines der letzten beiden Themen, die du hattest, ist das richtig?
Genau.
Und das letzte?
Das letzte war das mit dem CO2-Bilanz Verbrenner versus E-Auto.
Super, dann mach das doch mal, weil ich habe danach nämlich so ein Klima- und Studienthema nochmal, auch Feedback von Hörern, dann hätten wir perfekte Schleife gedreht.
Also, erste Disclaimer, hört euch diesen Podcast in Gänze an, weil da kommt ein Faktum nach dem anderen und ich habe mir nur den Part rausgeschrieben, wo ich dachte, der ist vielleicht jetzt für hier interessant, den Rest. Also es gab wohl, also Disclaimer, es gab wohl eine WDR-Doku, die ist auch schon ein bisschen älter und da sind Sachen gesagt worden, die dann auch irgendwann die Runde gemacht haben. Also Richard David Precht wird auch oft zitiert in irgendeinem Podcast oder in irgendeiner Talkshow, wo er sagt, ja, und ein E-Auto und das ist ja alles auch so schmutzig und das muss erstmal 100.000 Kilometer fahren, bevor das
genau, überhaupt... Genau, sowas hat man schon mal gehört. Ne? Und diese WDR-Doku habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Müssen wir verlinken.
Genau, so. Und die nehmen das jetzt minutiös in diesem Podcast auseinander. Und das eine war tatsächlich jetzt diese Frage, CO2-Bilanz bezüglich der Produktion und beim Fahren.
Ja.
Wie sieht es denn da jetzt konkret aus? So. Und dann haben die das auseinandergenommen. So, und beim Fahren ist es so, wie viel CO2 schießt ein E-Auto in die Luft beim Fahren? Null. So, und also jetzt erstmal sehr offensichtlich, und ein Verbrenner 2,4 Kilogramm CO2 pro Liter. So, erstmal. Und jetzt kommt das Aber. Ja, weil der Strom beim Fahren verbraucht zwar kein CO2, aber der muss ja produziert werden.
Ja.
Ja? So, und da entsteht ja auch CO2. Also, haben die gesagt, machen wir mal einen Vergleich zwischen zwei Autos. Die gängigsten Autos und das 2021 am häufigsten zugelassene E-Auto war in Deutschland?
So ein
richtig, Peugeot. Tesla Model 3. Okay, ja. Ja? So, genau. Und der verbraucht 8,3 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Und was die gemacht haben, ist...
Mit dem deutschen Strommix, eine Art von, was so zur Hälfte
aus dem Jahr 2021. Also ja. Diese Jungs von dem Podcast haben gesagt, wir gehen jetzt mal auf das 2021 zurück und haben den Strommix aus 2021 genommen. Da ist halt auch Kohle und Gas mit drin, ja. Und weniger erneuerbare Energien, als die heutzutage da wären. Und haben das dann wiederum verglichen mit einem vergleichbaren Auto zum Tesla Model 3. Das wäre dann ein VW Passat 2,0 TSI oder sowas. Und wenn man die nebeneinander stellt, CO2 auf 100 Kilometer, was so ein Passat verbraucht, dann würde man hinkommen und sagen, pro 100 Kilometer verbraucht der Passat 18,7 Kilogramm CO2 und der Tesla Model 3 8,3.
Also der Passat also, mehr als das Doppelte, aber muss auch dann die Produktionskosten berücksichtigen sozusagen. Ja. Interessant.
Genau so. Und jetzt kommt das Nächste, die Herstellung des Autos.
Genau.
Ja? Wir sind noch nicht, also es kommt gleich am Ende Klammer drum. So, und beim Herstellung des Autos, warum ist das interessant? Weil jedes Auto kommt ja mit einem CO2-Rucksack quasi aus dem Werk. Das heißt, du hast schon einen CO2-Footprint, bevor du den ersten Kilometer gefahren bist. Dann ist es so, ein Tesla Model 3, wieder das gleiche Modell, das hat eine 75-Kilowatt-Batterie. Und da sagt man ungefähr, weil bei der Karosserie, also beim Motor selber, kannst du sagen, gewinnt logischerweise das E-Auto, weil das hat im Vergleich zum Benziner, da sind 1200 Teile drin in einem Verbrennermotor. Und beim E-Auto sind es, glaube ich, nur
100 noch
wo habe ich es aufgeschrieben? 200 Teile, ja. Also der Motor selber und die Karosserie kann man jetzt mal parken, weil so. Aber was ist mit der Batterie? Du musst beim Tesla Model 3, je nachdem, wie du es rechnest, komme ich gleich immer drauf, 30.000 Kilometer fahren, bevor du klimafreundlicher bist als ein vergleichbarer Verbrenner.
Jetzt hast du ein bisschen aufs Ergebnis gesprungen, weil jetzt hätte mich immer interessiert, wie groß dieser Rucksack der beiden Fahrzeuge ist. Und ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, warum die Karosserie und Motor, inwiefern kann man das parken? Das E-Auto ist da besser oder was? Das hat ja dann schon einen Einfluss.
Nee, da gewinnt das E-Auto. Also das ist einfach, weil der Motor ist sehr viel weniger kompliziert, es sind sehr viel weniger Teile. Und das bezieht sich jetzt aber nur auf den Motor, nicht auf die Batterie.
Genau, aber das reduziert den Rucksack im Vergleich zum Verbrenner. Aber dann kommt die böse Batterie.
Und dann kommt die böse Batterie.
Teurer als. Genau. Die macht den Rucksack größer als beim normalen Auto.
Richtig.
Aber haben die was gesagt, prozentual, 10, 50 Prozent?
Ich meine, und da muss ich jetzt nochmal mich selbst verchecken, ich glaube, das sind 30% mehr.
Okay.
Wenn du bei der Batterie alles mit reinrechnest,
ja.
Also von der gesamten Lieferkette, ja.
Mhm. Okay. Und dann muss man 30 so. Beim Tesla Model 3 30.000 Kilometer fahren. Wir haben ja gesagt, das ist irgendwie 10 Kilogramm CO2 pro Liter weniger, ne? Okay, das könnte man ja berechnen dann, wie viel die Differenz ist.
Genau. Also wie groß jetzt genau der Rucksack ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du wenn du ab Werk davon ausgehst, müsstest du mit einem E-Auto, Tesla 3, Model 3, erstmal 30.000 Kilometer fahren und ab dann fährst du klimafreundlicher als mit einem Verbrenner. So. Mhm. Allerdings basierend auf der Annahme, dass du, wie gesagt, es kommt immer drauf an, dass du davon ausgehst, dass der Strommix jedes Jahr besser wird. Was er wird.
Ah, das war da eingepreist, dass sich das weiterhin
verbessert. Ja, genau.
Okay.
Ja. Genau, also die Uni Eindhoven hat das ausgerechnet. Und der Strommix wird jedes Jahr besser. So, und damit haben die das gerechnet und dann musst du 30.000 Kilometer fahren. So.
Gut, ich würde das in einem und denselben Jahr fahren. Also für mich ist das wahrscheinlich irrelevant, die Rechnung, ja. Ich fahre 40.000.
Jetzt kommt es ja noch, jetzt wird es noch ein bisschen interessanter. Ja. So, und jetzt ist das Ding: bei einem E-Auto mit einer 40 Kilowatt Batterie hat das Fraunhofer-Institut berechnet, das ist aber jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Mhm. Dass du 50.000 Kilometer brauchst, um klimafreundlicher zu fahren als mit einem vergleichbaren
bei einer kleineren
Verbrenner.
Okay. Mhm.
Ja, ja. Und in der WDR-Doku, dieser besagten, wird von 72.000 Kilometern gesprochen. Mhm. Und dann haben die Jungs mal nachgeforscht, und auf welcher Datenbasis beruht das? Und es ist anscheinend so, dass in der WDR-Doku diese Aussage mit 72.000 Kilometern basiert auf einer Berechnung, ich glaube auch vom Fraunhofer, allerdings das Worst-Case-Szenario bei der Strommix-Gestaltung. Mhm. Haben die halt dann in der Doku nur nicht gesagt, ja? Und wenn du in der Worst-Case rechnest, kommt das tatsächlich hin. Wenn du aber davon ausgehst, dass es graduell besser wird, bist du definitiv bei 50.000 und weniger, ja? Mhm. So. Und aktuelle Prognosen sagen, E-Autos, die 2030 auf den Markt kommen, also in 7 Jahren, die müssen nur 25.000 Kilometer fahren, um besser zu sein. Einfach mit der Annahme der Verbesserung des Strommixes, um diesen Rucksack auszugleichen. Da ist aber, wie gesagt, der Strommix total entscheidend bei dieser Rechnung. Kommt wirklich darauf an, wie viel Erneuerbare drin sind. Und bei den E-SUVs, die ja auch sehr beliebt sind, ja, die ich mir auch teilweise angeguckt habe, einfach nur wegen dem Stauraum und so, und weil die im Leasing irgendwie ironischerweise günstiger sind. Und mit einer 120 Kilowatt Batterie, da brauchst du tatsächlich deine 100.000 Kilometer und mehr, grüner zu fahren als mit einem Verbrenner. Fand ich ganz interessant.
Okay.
Genau, also das nur dazu. Wie groß, wie gesagt, der jeweilige Rucksack, das haben die jetzt nicht gesagt. Das also entweder okay. Haben die das in dem Podcast. Aber ich fand es nur ganz interessant, dass man das alles mit einpreisen muss.
Ich hätte einen Making Sense-Vorschlag. Könnte auch so ein stilistisches Mittel sein. Der eine erzählt, der andere muss Making Sense draus schnüren. Yeah, genau, also grundsätzlich kann man ja sagen, da könnte man mal Daten raussuchen. Aber ich glaube, die Historie hat gezeigt, dass jedes Auto in Deutschland mehr als 100.000 Kilometer gefahren wird. Ne? Also auch wenn es vielleicht tendenziell schnelllebiger wird, die Welt. Aber ich schätze schon 150.000, 200.000 haben die Verbrenner in den letzten Jahrzehnten immer gemacht. Ja? Also mein Golf hat gerade 400.000, denn ich habe meinen Zweier. Ist vielleicht auch nicht ganz repräsentativ. Deshalb glaube ich, geht sich das eigentlich sozusagen immer aus, ja? Dass die E-Autos jetzt nicht vor 100.000 Kilometer auseinanderfallen. Genau, sollte eigentlich passen. Ich würde vielleicht sagen, wenn man selbst irgendwie das Ziel hat, in kürzester Zeit da die bessere Klimaentscheidung zu treffen, dann muss man das vielleicht berücksichtigen und man muss es auf 2, 5 Jahre optimieren. Und danach verkaufe ich es vielleicht oder was weiß ich, ja. Ja. Und dann hat natürlich, ist der größte Faktor, wie viele Kilometer fahre ich im Jahr. Aber wenn du, so wie du mehr als 10.000 Kilometer im Jahr fährst, glaube ich, ist die Rechnung im Schnitt, wenn du jetzt, und man muss natürlich wissen, je fetter das Auto ist, umso schwieriger wird es, ja. Aber wenn du da mehr als 10.000 Kilometer fährst, kannst du, glaube ich, auch heutzutage schon ein absolut reines Gewissen haben und ein fucking E-Auto kaufen, ja. Aber wenn du eher sagst.
Es ist, wie gesagt, A, richtig. Zweitens, die haben halt auch in dem Podcast, wie gesagt, da kommt ein Satz mit wieder irgendeinem neuen Faktum, was belegbar ist. Aber über die Lebensspanne eines Autos gerechnet, sind E-Autos immer besser. Ja, ja, wie du gerade sagst. Und der absolute und indiskutable Vorteil gegenüber den Verbrennern ist die Tatsache, dass der Strom wird immer grüner, während das Benzin gleich scheiße bleibt. Mhm. Ja? Also da kommt nicht viel.
Ja, insofern, theoretisch gibt es E-Fuels, aber das ist noch weit davon entfernt, dass das irgendwie Massenware erschwinglich wird. Ne?
Der feuchte Traum der FDP.
Und, und ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwie die Batterieverwertung am Ende berücksichtigen muss, weil da gibt es ja auch jetzt krass hochbewertete Startups, die sich halt um das Recyceln der Batterien kümmern. Es gibt also schon noch viele Variablen, aber ich glaube, ja, man kann das auf jeden Fall machen. Das heißt also, hast du jetzt schon eine Entscheidung getroffen, ob du dir ein Auto holst und ob es ein E-Auto ist? Wie ist das weitergegangen? Das weiß ich gar nicht.
Ja, das ist ja nicht ganz in meiner, wenn hier beruflich, was ich ja mal irgendwann ein bisschen genauer erzähle, wenn das alles durch ist und so, dann und das Thema Firmenwagen für mich relevant wird, dann wird es definitiv ein E-Auto, ja.
Okay,
ja,
alles klar.
Hängt aber auch ein bisschen an der Leasingrate und so.
Verstehe, ja. Okay, ja, cool. Okay, schön. Dann haben wir ja deine Themen endlich durch.
Ich bin fertig.
Ach, Gott sei Dank.
Ciao.
Ja, hast diesmal auf jeden Fall weniger gesprochen als die letzten Male. Not. Aber jetzt komme ich ja noch, und zwar mit dem Schwank zu einerseits ebenfalls Kundenfeedback, wollte ich schon sagen, Hörerinnenfeedback zum Thema Klimawandel und zum Thema also Wissenschaftsgläubigkeit. Ja, ist ja alles Quatsch, musst du wissen. Ja, genau. Einerseits, wir hatten in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Annahmen gibt, wie schwierig es ist, den Klimawandel irgendwie zu meistern. Habe ich auch von den einen Forscher da erzählt, habe ich vorletzter Podcast, sehr, sehr spannend, der das alles nicht so negativ sieht, obwohl er da ziemlich tief drin hängt in dem Klimareport erstellen und so weiter und so fort. Und da sprachen wir auch darüber, dass manche Effekte halt gegensätzlich sind. Also wenn du jetzt die Luft sauberer machst, dann, was ja auch wichtig ist für Städte und so weiter und so fort, dann erhöhst du die Erderwärmung. Das war irgendwie so ein interessantes Making Sense.
Ja, genau.
Und hat ein Hörer mir noch einen Artikel geschickt, einen aktuellen aus der Zeit von vor 1-2 Wochen, wo das anhand der Schiffe erklärt wurde. Das heißt also, es wurden ja jetzt strengere Auflagen gemacht für diese großen Schiffe, die ja immer mit Diesel fahren und bla bla. Und das hat nachweislich jetzt schon deutlichen Erderwärmungseffekt, ja. Also echt alles nicht so einfach. Und der Hörer, genau, oder es gab noch andere Beispiele, die ich jetzt in dem Zuge gefunden habe. Über das eine hatten wir auch kurz geschrieben, über Singapurs Entscheidung, wie sie so dem Thema Klimawandel entgegenwirken mit dieser Autolizenz. Hast du das gelesen oder soll ich es mal kurz zusammenfassen?
Das ist ja krass.
Ja. Also, ja. Hast du den Artikel gelesen?
Ja.
Ja, okay.
Also im Prinzip musst du in Singapur eine Lizenz beantragen, überhaupt erst ein Auto erwerben zu können. Mhm. Und das kostet über 100.000 Dollar, also Singapur-Dollar. Und macht es quasi fast für den Durchschnittsbürger unmöglich, ein Auto zu erwerben. Aber das machen die unter anderem deswegen, weil die einfach eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Welt haben, glaube ich.
Ja.
Und einfach gucken müssen, dass die Straße nicht verstopfen. Ja?
Warst du auch damals in Singapur mal, oder?
Ja,
ich war auch ein, zwei Mal in Singapur, ja. Genau, ist natürlich ein Inselstaat, ist natürlich praktischerweise auf Kopf gesehen irgendwie gefühlt einer der topreichsten, drei reichsten Länder der Welt. Deshalb können die sich auch leisten, aber die haben das so toll gelöst. Making sense. Man sagt ja in vieler Hinsicht, viele Probleme der Umweltschäden, die wir machen, würde sich ja über Zertifikate und lösen lassen. Ne? Dass du diese externen Kosten, die eigentlich nicht in dem Preis auftauchen, inkludierst in den Preis, in den du halt eine Gebühr für die, in den du halt Zertifikate rausgibst, die sind begrenzt und so weiter und so fort. Und so ist es da auch. Also ich glaube, du musst die gar nicht erwerben. Es hat einfach eine begrenzte Anzahl. Damit haben die schon in den 90er Jahren angefangen und hat sich jetzt halt in den letzten 3 Jahren irgendwie vervierfacht, der Preis, sodass die Lizenz jetzt bei 100.000 Euro liegt. Ja, können sich immer noch viele leisten, aber voll clever gelöst. Angebot und Nachfrage. Und wenn du jetzt immer noch unbedingt ein Auto haben möchtest, dann mach das doch so, ja. Hatte ich von dem Beispiel hier in Heidelberg erzählt? Nee, von dem Mini-Beispiel. Die haben das jetzt nicht ganz.
Doch, dass die Parkplätze so sauteuer geworden sind, jetzt die Anwohnerparkplätze.
Also ist kein Handelssystem von wegen Angebot und Nachfrage, aber einfach festgesetzt, dass du von 60 Euro im Jahr Anwohnerparkausweis auf 500 Euro gehst, auch heftiger. Genau, das war ganz interessant. Und dann hast du noch geteilt eine Studie, warum irgendwie alles wieder ganz scheiße ist mit dem Klimawandel und warum das so schwer zu erreichen ist. Und gleichzeitig habe ich eine Studie noch von jemand anderem zugeschickt bekommen, warum die Energieagentur es für realistisch hält, dass wir immer noch die 1,5 Grad schaffen. Also alles interessante Ansätze, vieles widersprüchlich. Und das hat mich nochmal zu dem Thema gebracht, was wir auch in der Vergangenheit andiskutiert haben, und zwar das Thema Wissenschaftsgläubigkeit. Falls du dich erinnerst, wir sprachen mal über Rezo, der alles immer so toll mit Quellen belegt und so. Wir haben beim letzten Mal darüber gelacht, ne, dass man ja eigentlich auch sich ganz schnell unsympathisch machen kann, ja, wenn jemand was erzählt und man fragt ihn immer direkt, was ist denn die Quelle? Kannst du mir die mal schicken, ja? Und da habe ich mich schon ein bisschen ertappt gefühlt, oder das ist mir jetzt nochmal präsenter durch die Diskussion mit dir und auch durch den Austausch mit Zuhörern, dass ich da einfach ein bisschen mehr aufpassen möchte, Weil ich habe das nämlich beim letzten Mal, glaube ich, tatsächlich auch schon mit dem Populismus verglichen, dass man quasi Populismus eine einfache Antworten gibt und dass dieser Bezug auf die Wissenschaft potenziell das Gleiche ist. Ja? Wenn du halt sagst immer, hey, die Wissenschaft ist ja die finale Antwort, dagegen kann man gar nichts sagen und das ist auch eine einfache Antwort, ne? Weil die Studien haben das gesagt. Ja? Das hat natürlich unterschiedliche Gradienten, wie du weißt. Es ist eine Studie, wie gut ist die? Es ist eine Metastudie, über was für einen Zeitraum, ja. Aber trotzdem, glaube ich, machen sich's, also gibt's einen Teil der Bevölkerung, der eher auf diesen Populismus reinfällt oder da eine einfache Antworten sucht und das auch irgendwie dem nachgeht und dann für die Menschen votiert. Und ein anderer Teil der Bevölkerung, um es mal ganz vereinfacht darzustellen, zu dem auch wir gehören, ich glaube, wir neigen wiederum zu dieser Wissenschaftsgläubigkeit, dass wir zu einfach sagen, ja, die Wissenschaft sagt ja, ja. Und bei so komplexen Themen, wenn man genau hinguckt, wie eben dem Klimawandel, sieht man, es ist halt fucking nicht so einfach, ja. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich irgendwie ganz interessante Erkenntnis, dass, ja, dass man auch mal vor der eigenen Tür vielleicht kehren muss. Ja? Wobei natürlich Wissenschaft vielleicht immer noch ein bisschen greifbarer ist als Populismus, gebe ich schon zu, ja. Weil man es da zumindest versucht, systematisch anzugehen. Aber die Begrenztheit der Wissenschaft ist halt doch irgendwie größer, als man es gerne hätte, glaube ich. Weißt du?
Aber da würde ich nochmal gerne. Also, ich verstehe das Argument. Und das ist auch richtig. Aber ich würde wirklich sagen, it fucking depends. Und zwar bezogen auf was konkret. Also, wenn du hingehst, weil das wäre ein gutes Argument, das, was du gerade beschreibst, wäre ein gutes Argument für Menschen, die sagen, Klimawandel ist doch Quatsch. Weißt du? Und dann werfen die quasi Menschen vor, die am anderen Spektrum sind die Alarmisten, die ständig sagen, die Welt geht unter, ja. Werfen die vor, ja, ihr glaubt ja alles, was die Wissenschaft sagt, ja. Mhm. So. Das ist ein entlastendes, einfaches Argument. Aber man muss immer gucken, bezogen auf was. Also, wenn Leute hingehen und sagen, wir werden definitiv oder wir steuern mit 90%iger Wahrscheinlichkeit auf ein 3-Grad-Ziel hin, dann würde ich sagen, okay, das würde ich gern mal, oder 5 Grad oder sowas, ja. Würde ich sagen, oh, krass. Wo hast du das her? Warum genau? Wie kommst du auf so eine ziemlich exakte Vorhersage? Ja, da würde ich auch ja erstmal komisch darauf reagieren. Was ich aber mitkriege wenn ich mir eine Talkshow angucke, wo ein Klimaforscher ist, der in so einem Klimarat drin ist und der sagt, die Erde erwärmt sich, ja, und das ist menschengemacht und sie erwärmt sich in einem Maße, die uns Forscher selber immer überrascht, wie schnell es wird. So. Und das Einzige, was wir Forscher sagen können, wir werden irgendwann Kipppunkte erreichen, die irreversibel sind. Und es gibt Modelle, die sagen, was dann passieren kann. Aber es wird definitiv unangenehm, ja, für die Welt. Im Detail können wir aber nicht vorhersagen, was passieren wird. Oder wie krass die Sachen werden, ja, oder wie schnell sie kommen. So, aber es wird Dinge geben, die werden kommen. Und die werden Effekte haben, die man teilweise relativ konkret sagen kann, teilweise überhaupt nicht, ja. So. Und wenn man dann sagt, das ist wissenschaftsgläubig, also wenn man in diesem Fall sagt, das ist Wissenschaftsgläubigkeit, würde ich sagen, okay, warum? Wenn das ein Konsensus in der Wissenschaftscommunity ist, wenn das nicht nur ein Forscher sagt, sondern wenn das viele, viele sagen, oder genauso wie bei, wenn man mal an Corona denkt, Effektivität von Masken. Da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, Masken bringen nichts. Da gab es ja die ständige Diskussion in der Öffentlichkeit, bringen Masken etwas. Wo dann Wissenschaftler irgendwann aufgehört haben, was zu sagen, weil sie sagen, Leute, die bringen was. Mhm. Und wir können das nachweisen, dass die was bringen. Mhm. Gibt es viele, viele, viele Studien zu, die sagen, warum das was bringt. Ja, so. Und trotzdem hörte diese Diskussion nicht auf. Und immer, ja, man muss da Grauzone und bla, und die bringen ja nicht immer was und ich kann da nicht atmen und bla. Und dann gab es da auch schon den einen oder anderen Vorwurf der Wissenschaftsgläubigkeit. Ja, du glaubst ja alles, was Wissenschaftler sagen. Wo ich denke, aber warum ist das in dem Fall ein Problem? Es ist doch so ein naheliegendes, offensichtliches Ding, wenn man sich gegenseitig anhustet und dann krank wird und eine Maske vors Gesicht setzt, dass man dann weniger wahrscheinlich krank wird. Klar ziehe ich deine Maske an, wenn Wissenschaftler mir sagen, das bringt was.
Ja.
Also, ich würde wirklich auf den Kontext gucken und sagen, was hat denn das dann für eine Auswirkung, wenn ich das, also, ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden.
Ja, ich würde es halt einfach nur sensibilisieren, dass ich ein bisschen das mehr darauf achten würde, was ist denn jetzt die, also wie komplex ist die Fragestellung, wie dicht ist denn oder wie solide ist denn die wissenschaftliche Arbeit dahinter, ja, weil wir können das ja mal durchspielen anhand von ein paar Dingen. Beim Klimawandel ging es ja jetzt auch weniger, also Klimawandel ist ja eines der bestuntersuchtesten Themen der Welt, das ist ja auch nochmal was Außergewöhnliches, ja, und da ist ja schon so dieser, ich habe seinen Namen vergessen, dieser große Klimareport, der alle paar Jahre erstellt wird, da ist ja eine ganz gute Besicht, hey, es gab so und so viele tausend Studien und irgendwie 98,x% sagen, der Klimawandel ist das wahrscheinlichste Outcome, ja. Also bei so einer groben Fragestellung, da kann man dann, glaube ich, schon sagen, aber es ist ein Sonderfall, weißt du, es gibt so viele Studien und es ist eine, in Anführungszeichen, einfache Fragestellung, gibt es den Klimawandel und ist der Menschen gemacht? Ja, also 98 zu 2% gefühlt, ja, okay. Aber dann bei kleineren Fragen, ja, wie also wann passiert denn genau was, ja, zu welchem Jahr, wie viel Grad, was hat welchen Einfluss, da ist es halt komplizierter und das wollte ich eigentlich mit dem Beispiel vorhin sagen, ja, genau. Ja, dass man da eben schnell in die Falle geht und sagt, guck mal, das ist so und so, weil es auch heute noch unterschiedliche Perspektiven gibt, ja, oder genau, oder bei dem E-Auto,
dann sind wir gar nicht auseinander,
bei dem E-Auto auch, ne, also wann vertraust du dem, ja, oder bei Corona war ein Sonderfall, weil man am Anfang halt nicht so die Datenlage hatte, ja, und dann gab es erste Studien und dann war es vielleicht doch nicht so einfach oder die Hoffnung, die Wissenschaft dann prognostiziert hatte, wie effektiv so eine Impfung ist, war dann doch nicht so zutreffend, hat dann eher wieder die Populisten bestärkt, von wegen, ja, wir haben es ja gesagt, dass die Impfungen nicht so viel bringen, weißt du, ja. Oder bestes Beispiel, was wir vorhin ja auch hatten, mein Lieber, ist ja die Produktivität im Homeoffice, ja, weißt du, da hätte jetzt am Anfang war ja auch de facto die Diskussion so vor ein, zwei Jahren. Erste Studien kommen raus, ja, Homeoffice macht produktiver und du bist auch durch die Welt gelaufen, hast deinen Kunden vielleicht erzählt, haha, guck mal, Homeoffice ist voll gut, ja. Aber irgendwie so Leute aus der Praxis, und zu denen habe ich auch gehört, waren immer so, ich glaube das nicht, ich fühle das nicht, ich sehe das nicht, ja. Und dann jetzt, weißt du, wissenschaftliche Diskussion zwei, drei Jahre später, ist ja wirklich nicht so, ja, war nur temporärer Effekt, ja. Und da muss man einfach aufpassen, weil ich glaube, an dem Beispiel von Produktivität, richtig, Homeoffice, neigen dann viele Menschen, unter anderem du und ich wahrscheinlich auch, vielleicht 5% weniger, da zu sehr sich auch darauf zu berufen und zu sagen, ja, guck mal hier, ne? Das wollte ich eigentlich nur sagen, ja. Da können wir auch
100%.
Ja, können wir eigentlich auch noch was
mitlernen,
ja.
Ganz das Ganze gehauen, weil ein sehr schlauer Mann hat mir mal in einer sehr schwierigen Zeit gesagt, Micha, guck mal auf den Trend. Ist der Trend positiv, dann bleibst du dabei.
Ja.
Und dann bewertest du die Lows nicht, sondern bleib fokussiert auf den Trend.
Genau.
Und bleib dran, bleib bei der Entscheidung, weiter, guck auf den Trend.
It's a process, hat der Typ auch manchmal gesagt. It's a process.
It's a process, aber wie gesagt, der Trend ist wichtig.
Ja, genau. Ja. Ja, und das hat mich zu dem letzten Making Sense gebracht, das hatte ich mit dir schon mal andiskutiert, was jetzt noch ein bisschen gesprungen ist zu den Themen, die wir in den letzten Episoden diskutiert haben, dass man quasi sowieso auch kritischer sein sollte, wenn irgendein Ergebnis sehr ungewöhnlich ist oder so einen Wow-Effekt hat. Und Making Sense, beziehungsweise eher eine Hypothese von mir, ist, dass man vielleicht drüber nachdenken sollte, ob man nicht, ja, jetzt nicht gesetzlich verpflichtend, aber ob man irgendwie als Etikette oder als guten Standard im Journalismus etablieren müsste, immer eine Gegendarstellung mitzuschreiben, weißt du? Weil häufig, selbst wenn du es neutral, objektiv schreiben möchtest, jetzt im journalistischen Bereich, im wissenschaftlichen ist das ja schon anders angesetzt, ja, dass man da immer versucht, neutral zu sein und so weiter und so fort, ja, dass man journalistisch immer versucht zu sagen, hey, so sehe ich das Thema, das habe ich jetzt zusammengetragen und am Ende nochmal zu sagen, die Gegenseite würde aus den Gründen das und das sagen, ja, weil das übt dich ja selbst, auch vielleicht revidierst du dann wieder das, was du umschreibst, ja, du versuchst intensiver die Kritikpunkte einzubauen und übst damit quasi, dich deine eigene Argumentation zu schleifen, das finde ich immer ganz spannend, weil häufig haben wir in dieser ganzen Diskussion unter anderem eben mit diesen wissenschaftlichen Argumenten, was ist richtig, das Problem, dass du halt dann da einer sich ausführlich positioniert, dann hast du einen riesen Artikel und hast du von irgendeinem anderen Artikel, der ganz anders aufgebaut ist, eine Gegenmeinung, dann musst du gucken, wo, ne, wie verknüpft man die Argumentation, wo sind die widersprüchlich, wo entkräftet was den anderen, ja, und man ist natürlich auch leicht dazu geneigt, einfach bei dieser einen Meinung zu bleiben und dann ähnliche Artikel rauszusuchen oder dem Autor zu folgen, ja, wohingegen, wenn man immer beide Seiten sehen muss, ja, dann könnte das vielleicht auch der Menschheit und diesen bösen Diskurs im Internet, der ja so fies ist, ein bisschen Abhilfe tun, ja, und darauf kam ich unter anderem auch, weil du ja erzählt hast von dieser Möglichkeit bei Twitter, dass immer Leute kommentieren können, oder wie funktioniert das eigentlich, weiß ich gar nicht. Also dass es irgendwie, wenn es wichtige Hinweise gibt, dass das nicht stimmt, dass das irgendwie sehr präsent wird, was so eine Gegenposition ist. Oder wie ist das bei Twitter?
Ja. du kannst bei einem Post, der irgendwas behauptet, da kannst du, ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann das jetzt hier nicht nachmachen. Du kannst reporten, glaube ich.
Aber dann wird das durch, dann glaube, wird das kuratiert weiterhin von Twitter. Twitter muss dann sagen, hey, das ist wichtig und das ist die wichtigste von Einwänden und das setzen wir jetzt präsent darunter, ja. Okay.
Genau,
ja.
Genau. Also ich glaube, du kannst einen Report schreiben oder wenn du Twitter Blue hast, habe ich nicht, dann kannst du, glaube ich, sagen, hey, ich habe das Fact-Check und so und bitte sichtbar anklemmen und dann checken die das. Und wenn das stimmt, dann flaggen die den Post. Der bleibt dann zwar da, aber du kannst quasi direkt sehen, nee, da gibt es eine Anmerkung. User weisen darauf hin, das und das sind dann Quellen. Ja?
Also nicht immer im Sinne von, das ist Fake News, sondern einfach vielleicht auch manchmal, es gibt daran auch Zweifel oder das ist die Gegendarstellung. Also so habe ich das wahrgenommen, ja.
Und das, wie bei diesem Bild, ja, wo behauptet wurde, das ist ein altes Gemälde und dann sagte, User weisen darauf hin, dass dieses Bild nicht 1000 Jahre alt ist, sondern 1970 gemalt wurde, hier der Link zu dem Artikel, der das.
Und sowas könnt ihr auch potenziell AI machen. Wertet dann aus, was sind die häufigsten Kommentare, kann das vielleicht sogar überprüfen, fact-checken, ein bisschen sagen, hey, das ist hier innerhalb von ein paar Sekunden wichtig zu wissen als Gegendarstellung, ja. Und das fände ich echt eine immense Verbesserung in der ganzen Informations- und Diskussionskultur heutzutage mit technischen Fähigkeiten. Da besteht sozusagen ein bisschen
Hoffnung. Ja, vielleicht nobody knows, wie KI auch den Journalismus verändern wird.
It's true, ja. Okay, so, das wollte ich mal loswerden. Jetzt hatte ich noch einen kleinen Redeschwall. Das heißt, du hast diesmal nicht die ganze Zeit geredet, was du sowieso nie tust. Fandest du es erquickend?
Ich fand es erquickend.
Okay.
Ich fand es sehr erquickend, Christoph.
Ich durchaus auch. Und ich habe bis auf zwei Themen hier eigentlich alles platziert. Und
ja, Wahnsinn.
Ein großes Thema, aber ich wusste jetzt vor 15 Minuten schon, dass das nicht mehr reinpasst, aber das beschäftigt mich echt richtig. Und das werde ich aber jetzt noch nicht mal anteasern. Ich sage nur, ich freue mich unwahrscheinlich, dich nächste Woche wieder zu sehen.
Das tue ich auch.
Und wünsche dir ein schönes
Wochenende. Wünsche dir auch an Christopher.
Michael.
San Francisco.
Schüsseldorf.